Mit festlichem Glockengeläut darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu Weltkirche aktuell und Ihnen und Ihren Familien allen eine gesegnete Weihnacht wünschen. Gott ist Mensch geworden. Er lebt auch heute noch in mir und dir, wenn wir ihm diesen Platz gewähren. Das ist die frohe Botschaft des Weihnachtsgeheimnisses. Aber mit hinein in dieses Geheimnis gehört auch sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung. Und darüber wollen wir heute in der letzten Folge unserer vierteiligen Reihe über Jesus von Nazareth wieder sprechen mit dem Historiker und Bestsellerautoren Michael Hesemann. Herr Hesemann, wir haben in den vergangenen Folgen über Jesu Leben, seine Worte, Taten und Wunder gesprochen und Sie haben uns erläutert, wie exakt die Evangelien berichten, dass sie Orte, Gebäude, Gebräuche, geschichtliche Zusammenhänge und vieles mehr in einer Art und Weise schildern, wie es nur Augenzeugen tun können. Und wir haben erfahren, dass viele archäologische und andere wissenschaftliche Erkenntnisse, die erst in der jüngeren Vergangenheit gemacht wurden, den Schriften des Neuen Testaments Recht geben. Wir haben dann gesprochen über Jesu Verhaftung und den Prozess und heute geht es um sein Leben und Sterben. Und das ist ja von Mel Gibson in seinem Film »Die Passion Christi« in sehr eindrucksvollen Bildern dargestellt worden. Kann es denn so gewesen sein, wie wir es im Kino gesehen haben?
Auf jeden Fall. Der Film ist ja heftig kritisiert worden wegen dieser starken Gewaltdarstellung. Und gut, in einem Punkt hat Mel Gibson eventuell übertrieben. Es wurde natürlich nur eine Art von Geißelpeitsche verwendet. Es gab nur 40 weniger einen, also 39 Schläge waren erlaubt, aber die kamen dann doch von beiden Seiten mit einer dreischwänzigen Geißelpeitsche, an der Bleikanten befestigt waren. Und die Geißelung war ein absolut blutiges und schauerliches Geschehen. Viele sind dabei gestorben. Es gibt römische Autoren, die Geißelungen beschrieben haben und gesagt haben, also es wäre ein grauenvoller Einblick, dass das Menschen danach also wie rohes Fleisch von blutigen Wunden übersät waren. Und insofern, wie gesagt, auch wenn fälschlicherweise die Instrumente ausgetauscht wurden, dieser Folter, die Folgen wurden sehr realistisch in dem Mel Gibson-Film dargestellt. Und auch wenn bei der Kreuzigung selber ein Detail falsch war, es wurde natürlich nie das gesamte Kreuz, was weit über 100 Kilo gewogen hätte, zur Hinrichtungsstätte getragen, sondern immer nur der Querbalken. Und auch die Kreuzigung selber lief anders ab als in dem Film und auch in der Ikonografie immer gerne dargestellt. Aber wie gesagt, von der Brutalität her war es realistisch. Die Kreuzigung war wirklich mit Abstand die grauenvollste Art und Weise, wie Menschen andere Menschen zu Tode gebracht und gefoltert in der gesamten Geschichte. Es gab keine so qualvolle, leidvolle, qualvolle Form der Hinrichtung wie die Kreuzigung. Das bestätigen römische Quellen, römische Autoren. Insofern müssen wir sagen, wenn wir das von der theologischen Warte her betrachten, wirklich die schlimmstmöglichen Schmerzen hat er auf sich genommen, um eben auch bei unseren eigenen Leiden, die ja alle viel geringer sind als eine Kreuzigung, bei uns zu sein. Er kennt Schmerzen, er kennt Leid, er hat Leid erlebt und er hat das für uns auf sich genommen, eben damit wir erlöst werden. Wirklich diese Tiefe des Geschehens kann man nur begreifen, wenn man sich vor Augen hält, was dort war, was eben nicht wie in früheren Filmen immer so leicht kitschig, naja gut, dann wurde er eben an den Querbalken aufgehängt und das war's dann auch und er schaute danach ja immer noch relativ, man muss schon ironisch sagen, relativ entspannt und das ist eine Verkitschung. Was in früheren Filmen war, ist oft genug eine Verkitschung, genau was in vielen Darstellungen ist realistisch vom Ausmaß der Gewalt und der menschlichen Grausamkeit, dieser Tiefe der Unmenschlichkeit, die man damals erlebt und praktiziert hat, hat einfach nur der Mel Gibson-Film realistisch dargestellt. Wie gesagt, es gibt kleinere Dinge, die man als Historiker korrigieren würde, die Verurteilten wurden an einen Querbalken, der ja auch 40 Kilo etwa gewogen hat, gebunden und den mussten wir an die Hinrichtungsstätte tragen. Nach der exzessiven Geißelung war Jesus zu geschwächt dafür. Er stürzte dreimal, dann hat man ihn von dem Balken abgebunden und hat Simon von Cyrene beauftragt, den zu tragen. Und hier haben wir wieder eine unheimlich wertvolle Stelle in den Evangelien, die man historisch bestätigen kann, weil den hat es auch gegeben. Da denkt man, warum steht da auf einmal einer sogar mit Namen, bei Markus stehen sogar die Namen der Söhne, Rufus und Alexander. Warum? Weil dieser Mann dem Publikum der Evangelisten, dem Leserpublikum der Evangelisten offenbar noch bekannt war. Man hat nämlich in Jerusalem eine Knochentruhe, ein Ossuarium gefunden mit der Aufschrift Alexander von Cyrene, Sohn des Simon. Das war also einer der beiden Söhne, die erwähnt werden im Markus-Evangelium, Rufus und Alexander. Alexander von Cyrene, Sohn des Simon. Ganz offenbar der Sohn, der erwähnt wurde. Und wenn auch noch die Söhne, die ja damals noch relativ jung waren, genannt werden in den Evangelien, ja warum wohl? Da müssen die in der Urgemeinde bekannt gewesen sein. Da war also möglicherweise ein Folgeeffekt, dass dieser Simon von Cyrene durch die Begegnung mit Jesus zum Glauben fand und die Söhne auch und die Mitglieder der Urgemeinde wurden und darum eben der Name überliefert wurde, weil woher sollen wir sonst den Namen kennen? Von den Jüngern war ohnehin auf dem Kreuzweg nur Johannes dabei, alle anderen haben sich ja versteckt, waren geflohen, hatten Angst und wollten nicht auch noch als Mitläufer, wenn man so will, verurteilt und gekreuzigt werden. Aber um es weiter zu machen, also Jesus wurde dann abgeschnitten von diesem Querbalken, Simon von Cyrene hat ihn getragen und dann an der Hinrichtungsstätte Golgotha wurden die anderen beiden Verurteilten dann an den schon stehenden Pfählen hochgezogen und oben befestigt und hingen dann quasi wie ein Segel bei einem Schiff, auch an einem Quermast hängt, hingen dann eben an dem Querbalken. Jesus war aber abgetrennt. Und da haben die Folterknechte zur schnelleren und qualvolleren Methode gegriffen, den Nägeln. Und haben ihn dann nicht mit Stricken wie die anderen beiden, sondern mit Nägeln am Querbalken befestigt. Und das sind so unvorstellbare Schmerzen. Dabei wurden ja von den Nägeln Nerven durchtrennt. Dann an diesen durchtrennten Nerven und diesen von einem Nagel durchschlagenen Handgelenk auch noch mit dem gesamten Körpergewicht den Pfahl hochgezogen zu werden. Wir können uns kaum ein Bild davon machen, wie qualvoll, wie grausam das gewesen sein muss, wie schmerzhaft. Und danach wurden dann eben, als der Querbalken oben befestigt war, wurden die Füße dann zusammengedrückt, an den Pfahl gepresst und dann mit einem weiteren Nagel, wahrscheinlich einem Nagel, wenn wir den Befund auf dem Turiner Grabtuch benutzen, wenn wir das Turiner Grabtuch für echt halten, ich persönlich halte es für authentisch, dann war es ein Nagel, auf jeden Fall damit wurden dann auch noch die Füße an den Pfahl geschlagen. Und dann folgten Stunden der Qual, der unvorstellbaren Qual und des Schmerzes, wo also Krämpfe die Folge waren, wo, damit man atmen konnte, der Körper hochgezogen wurde, an den Nägeln, alles, immer die Schmerzen an den Nagelwunden und im Endeffekt durch eine Art Lungenembolie der Gekreuzigte starb, weil eben sich immer mehr Wasser in der Lunge sammelte durch das gesamte Trauma. Wenn wir heute Ärzte fragen, Pathologen fragen, und ich habe in meinem Buch Das Bluttuch Christi einen forensischen Pathologen, einen der führenden Gerichtsmediziner in Amerika interviewt, der aus medizinischer Perspektive die Berichte in den Evangelien und den Befund auch auf dem Turiner Grabtuch mal interpretiert hat. Da bekommt man einen Eindruck von den Ausmaßen dieser Qual.
Die Gegenstände, die bei der Kreuzigung eine Rolle gespielt haben, die zählten danach zu den wichtigsten Reliquien der Christenheit überhaupt und sie haben sich besonders für die Kreuzestafel, für die Kreuzesinschrift interessiert. Was ist denn das Ergebnis Ihrer Forschungen?
Ja, die Kreuzesinschrift blieb ja erhalten. Also nach den Überlieferungen, die wir haben, hat im Jahre 325 die Kaisermutter Helena, die Mutter von Konstantin dem Großen, dem ersten Kaiser, der das Christentum im Römischen Reich erlaubt hat und der auch selber auf dem Sterbebett die Taufe empfing, hat im Jahre 325 eine Pilgerfahrt unternommen ins Heilige Land. Ein paar Monate vorher hat ihr Sohn befohlen, dass über der Stätte des Leidens und der Auferstehung Christi eine Kirche, eine Memorialbasilika errichtet wird. Und sie traf in Jerusalem ein, als gerade das alte hadrianische Forum, was darüber erbaut worden war, abgetragen wurde und man auf eine Höhle, eine alte Zisterne stieß, in der offenbar die frühen Christen die Leidenswerkzeuge versteckt haben. Das wahre Kreuz versteckt haben, die Kreuze der Schächer versteckt haben und eben auch die Nägel und die Tafel mit der Inschrift Jesus von Nazareth, König der Juden. Und diese Inschrift hat die heilige Helena offenbar geteilt. Die eine Hälfte wird dann noch von Pilgern geschildert, beschrieben, die vom 4. Jahrhundert an nach Jerusalem kamen. Wir haben eine Schilderung von einer Pilgerin mit dem Namen Egeria, die im Jahre 383 in Jerusalem war. Wir haben eine andere Beschreibung von einem Pilger aus Piacenza in Italien, der im 6. Jahrhundert in Jerusalem war. Also über einen langen Zeitraum hinweg wurde sie dort verehrt. Später wurde sie nach Konstantinopel gebracht, weil sie dort sicherer war, als in dem mittlerweile von den Arabern, von den muslimischen Arabern eroberten Jerusalem. Ihr weiterer Weg ist schwer zu rekonstruieren. Aber die andere Hälfte nahm eben die heilige Helena mit nach Rom, wo sie einen Palast hatte, den Sessurianischen Palast, den prunkvollsten Palast in der damaligen Hauptstadt des Römischen Imperiums, und hat dort eine Privatkapelle gehabt, hat den Boden der Privatkapelle mit Erde vom Kalvarienberg von Golgotha ausgelegt und hat eben die Reliquien, die sie gefunden hat, dort aufgestellt und verehrt. Und man hat dann diese Tafel eingemauert, im 15. Jahrhundert wiederentdeckt, noch versiegelt, und hat sie ab dem 15. Jahrhundert, ab 1492, dann in der Basilika di Santa Croce in Gerusalemme in Rom verehrt. Nun stand ich vor gut 15 Jahren das erste Mal in dieser Basilika und sah diese Tafel von Holzwürmern zerfressen, teilweise verwittert. Man hat nur noch auf der Oberfläche Spuren von der Kalkbeschichtung, die mal gehabt hat. Aber klar erkennbar waren immer noch die eingeritzten Worte in Hebräisch, in Griechisch, in Latein. Jesus Nazarenus, R von Rex Judeorum, von König der Juden. Und dann kam eben dieser Schnitt in der Mitte, der offenbar später als die übrigen Verwitterungen stattgefunden hat, weil der Schnitt war klar und sauber, während eben die anderen drei Seiten der Tafel stark verwittert waren, offenbar von großer Feuchtigkeit, was wiederum der Schilderung der Legende entsprach, dass die eben 300 Jahre lang in einer Zisterne verborgen lag, diese Tafel. Und die Inschrift selber, da habe ich eine Art Déjà-vu gehabt, die hat mich so fasziniert und erinnert an die Pilatus-Inschrift von der Schreibweise her in Caesarea. Ich habe gesagt, aber hoppla, ich will hier keine subjektiven Urteile fällen, aber man kann ja Inschriften datieren. Es gibt eine Methode, mit der man generell in der Archäologie Inschriften datiert, die vergleichende Paläographie. Das bedeutet, in jedem Jahrhundert haben die Menschen anders geschrieben. Wenn sie Briefe ihrer Großeltern, meinetwegen, herauskramen, Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg, stellen sie fest, die Menschen damals haben eine andere Handschrift gehabt, haben anders geschrieben als die Menschen heute. Und noch anders in Briefen, die vor 200, 300 Jahren geschrieben wurde. Man kann also Briefe schon aufgrund der Handschrift datieren und man kann auch Inschriften aufgrund der verwendeten Schrift klar datieren. Nun, in den vergangenen Jahrzehnten wurde ja in Israel unheimlich viel gegraben und da wurden auch viele Inschriften entdeckt und damit unheimlich viele paläographische Daten zutage gefördert. Und darum war ich mir sicher, dass Experten für vergleichende Paläographie in Israel sehr klar sagen können, dass entweder diese Inschrift aus dem ersten Jahrhundert stammen könnte oder eben vollkommen falsch alles einen eher mittelalterlichen oder spätantiken oder wie auch immer Eindruck machte. Und habe da mit Genehmigung der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften in Rom und des Vatikanischen Staatssekretariats, man braucht ja für eine derartige Studie eine Genehmigung, damit die Tafel aus dem Reliquiar genommen wird, damit sie von allen Seiten fotografiert werden kann. Es waren ja klare, gute Fotos dafür notwendig, damit die Experten auch damit vernünftig arbeiten konnten, und habe also dann diese Bilder bekommen und bin nach Jerusalem geflogen und habe 7 Experten für vergleichende Pornografie im Heiligen Land, griechische, lateinische, hebräische, von 3 Universitäten, der Hebräischen Universität in Jerusalem, der Universität Tel Aviv und der Universität von Beersheba konsultiert und befragt. Und alle befragten Experten haben die lateinische Inschrift ganz klar ins 1. Jahrhundert datiert, die griechische Inschrift ganz klar ins 1. Jahrhundert datiert. Von der hebräischen Inschrift waren nur noch Fragmente erhalten. Diese Fragmente sind aber typisch für eine Schreibweise, die zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert verwendet wurde. Weil eben nicht mehr Daten da waren, konnte hier keine so klare Datierung vorgenommen werden. Aber im Endeffekt kann man sagen, der gemeinsame Nenner für alle 3 Zeilen war eben das 1. Jahrhundert. Und darum habe ich auch damals in einem Buch veröffentlicht, meine Erkenntnis, nach der diese Inschrift sehr wohl aus dem 1. Jahrhundert stammen könnte oder müsste. Mittlerweile sind weitere Inschriften entdeckt worden im Heiligen Land, die die damalige Einschätzung bestätigen, wo ebenfalls Charakteristiken in der Schreibweise, in datierten Inschriften, in denen meinetwegen Kaisernamen erwähnt werden, übereinstimmen. Aber die stärkste Parallele haben wir eben nach wie vor mit der Pilatus-Inschrift, wobei man schon spekulieren kann, woher das kommt, ob eventuell in beiden Fällen Pilatus etwas vorgeschrieben hat und im einen Fall der Steinmetz und im anderen Fall der Legionär, der etwas in die Tafel reingeritzt hat, einfach diese Art der Schreibweise übernahm, einfach kopierte, weil er selber gar kein Latein konnte. Menschen sprachen ja damals Griechisch und Aramäisch in dieser Region und Latein war ja nur die Amtssprache der Besatzer. Also da muss man fragen, ob wirklich etwas kopiert wurde und wir hier schon Hinweise auf die private Handschrift, persönliche Handschrift von Pilatus haben. Also so auffällig sind die Parallelen. Wie dem auch immer sei, auf jeden Fall haben wir diese wertvolle Reliquie, die der ganzen Legende von der Auffindung des wahren Kreuzes noch mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Also die Tafeln, dass Tafeln angebracht wurden über den Hinrichtungsstätten und über den Kreuzen, das finden wir auch in anderen römischen Texten bestätigt. Auch andere Elemente, zum Beispiel dieser mit Myrrhe versetzte Wein, den lesen wir in jüdischen Quellen, dass in der Tat vor der Hinrichtung, auch vor der Steinigung, fromme Frauen aus Jerusalem den Verurteilten so eine Art Droge gegeben haben, damit sie eben die Schmerzen nicht ganz so stark empfinden. Der Essig, der geschildert wurde, das war natürlich kein reiner Essig, das wäre ja noch eine weitere Verhöhnung gewesen. Nein, die römischen Legionäre haben eine Mischung von Essig und Wasser gehabt, die offenbar sehr erfrischend war und die sie immer in Feldflaschen bei sich getragen haben. Dieselbe Mischung finden wir heute noch bei den Bauern in Süditalien, wird die immer noch verwendet. Also was da als Essig geschildert wird, war eben in Wahrheit der Trank aus der Feldflasche der Legionäre. Posca wurde das bei den Römern genannt, dieses Getränk. So ergibt also alles, wenn man es liest, bei genauerem Hinschauen einen Sinn und entspricht der historischen Situation im 1. Jahrhundert.
Weltkirche aktuell, heute mit dem letzten Teil der Reihe Auf den Spuren des Erlösers Jesus Christus. Unser Gesprächsgast ist weiter der Historiker Michael Hesemann, den ich jetzt zum Kern des christlichen Glaubens befragen will, nämlich zur Auferstehung oder der Frage nach dem leeren Grab. In der Heiligen Schrift, Herr Hesemann, lesen wir unter anderem, dass die 2 Jünger am nächsten Morgen nach der Erzählung der beiden Frauen zum Grab eilen, es leer vorfinden und dann heißt es, er sah und glaubte. Aber die Frage ist doch, warum glaubte er und was hat er gesehen, dass er glaubte? War es nur die Tatsache, dass das Grab leer war? Denn den Leichnam hätte doch jemand theoretisch in der Nacht fortschaffen können.
Ja, eben, da muss irgendetwas vorhanden gewesen sein und da kann man ruhig wieder die Frage stellen, war es eventuell das Turiner Grabtuch, war es eventuell das Schleierbild von Manopello, irgendetwas, was eben dem Jünger, der ja Augenzeuge war, klar gemacht hat, es war eben kein einfacher Diebstahl. Die allererste Frage, die wir natürlich stellen, bevor wir von der Auferstehung sprechen, ist die Frage, war er wirklich tot? Es gibt ja auch ganze Bücher von Menschen, die spekulieren, man hätte die Kreuzigung überleben können und, und. Aber wenn wir die Schilderung gerade bei Johannes, der ja unter dem Kreuz stand und der Augenzeuge war, lesen, dann müssen wir feststellen, alles spricht dafür, dass er in der Tat tot war. Die römischen Legionäre haben ja den anderen beiden die Beine gebrochen. Das Brechen der Beine war eine gerade in Judäa geläufige Praxis. Und wir haben Hinweise in der Archäologie, die diese Praxis bestätigen. So hat man auch in den 60er Jahren eine Knochentour, ein Ossuarium von einem Gekreuzigten gefunden, wo noch ein Nagel in den Fußgelenken drin steckte und wo man an den Scharspuren in den Unterarmknochen merkte, da war offenbar auch ein Nagel durchgetrieben und dem waren auch die Beine gebrochen worden. Offenbar mit Keulen zerschlagen worden, weil das Judentum untersagt hat, dass eben Hingerichtete über Nacht hängen durften. Darum wurde dann eben als kleines Entgegenkommen den jüdischen Gesetzen gegenüber, das haben die römischen Besatzer schon in vielen Punkten gemacht, das betonen auch zeitgenössische Autoren, hat man eben dann den Menschen die Gebeine zerschlagen und sowohl durch den Schock wie auch dann eben durch die Gewichtsverlagerung trat dann automatisch der Tod ein. Aber im Fall Jesu haben die römischen Soldaten festgestellt, er war schon tot. Und wir haben das festgestellt, die haben mit der Lanze in seine Seite hineingestochen, haben die Lanze hineingestoßen in seine Seite und Wasser und Blut kamen heraus. Das ist medizinisch nur erklärbar, dass eben sich in der Tat Wasser in der Lunge schon befand, was ich ja vorhin bei der Schilderung der Todesursache schon erwähnt habe, und dann die Lanze eben die Lunge durchstoßen hatte und in den Herzbeutel eindrang. In dem Fall, wo dieses vermischte Blut aus dem Herzen und das Wasser aus der Lunge eintritt, kann man sagen, also er wäre spätestens dadurch zu Tode gekommen. Also er war definitiv schon tot. Da kann überhaupt keine Frage mehr bestehen. Der Befund ist eindeutig. Und dann eben die Frage der Auferstehung. Man war, obwohl der Stein ja weggerollt war, wie die Frauen geschildert haben, man hatte irgendeinen Beweis dafür, dass eben der Leichnam nicht einfach nur gestohlen war. Und den hatte man ja schon, bevor man dem Auferstandenen begegnete. Und da spricht eben viel dafür, dass eben diese beiden Reliquien oder auch drei Reliquien, die wir insgesamt ja aus dem leeren Grab haben. Das Bluttuch von Oviedo spielt da auch eine bedeutende Rolle, indem wir sehr viel auch über das Sterben Jesu erfahren, wenn wir das medizinisch interpretieren. Wie gesagt, darüber habe ich ein ganzes eigenes Buch geschrieben, das Bluttuch Christi. Und eben das Turiner Grabtuch, in dem das Schattenbild des Auferstandenen erschien. Diese Reliquien können da schon der Auslöser für diese Überzeugung gewesen sein. Aber dann danach war die Sache klar, dann erschien ja der Auferstandene auf eine Art und Weise, die sich nicht mit dem Überleben der Kreuzigung vereinbaren lässt. Ich meine, wie hätte ein frisch Gekreuzigter, dem die Füße mit einem Nagel durchschlagen worden, meinetwegen den kilometerlangen Weg nach Emmaus zurücklegen können? Wie hätte er überhaupt verschlossene Türen durchdringen können? Sondern da finden wir Hinweise auf etwas ganz Neues. Siehe, ich mache alles neu. Auf einen Auferstehungsleib, der zum Erkennen zwar noch die Stigmata, wenn man so will, die Male trug, aber eben nur, damit man ihn erkennt, damit man erkennt, dass der Auferstandene der Gekreuzigte war und dass der Weg zur Auferstehung über den Tod, über die Kreuzigung führte. Aber es war eben dann doch ein transformierter Leib, der auch auf Anhieb nicht erkannt wurde. Darum hielt Maria Magdalena ihn für die Gärtnerin. Darum haben die Emmaus-Jünger ihn eben nicht erkannt, obwohl sie bei helllichtem Tag sich stundenlang mit ihm unterhalten haben. Das ist eben dann eines der großen Wunder, die man natürlich naturwissenschaftlich nicht erklären kann, archäologisch überhaupt nicht erklären oder belegen kann. Aber man kann die Stätten besuchen und man kann sagen, all die Umstände, die geschildert werden, sind realistisch. Hier berichten Augenzeugen, Menschen, denen etwas Unglaubliches widerfuhr, was ihr Leben so total veränderte, dass sie am Ende bereit dafür waren, für die Wahrheit dieser Botschaft, dieser frohen Botschaft in den Tod zu gehen.
Ja, und das ist ja, glaube ich, die entscheidende Frage. Wäre denn die weitere Geschichte des Christentums, das ja kurz danach schon verfolgt wurde, überhaupt denkbar gewesen, wenn die Menschen nicht an die Auferstehung geglaubt hätten, wenn sie den Auferstandenen nicht selbst erlebt, gesehen hätten?
Eben nein. Und da finden wir ja die sehr kraftvolle Aussage vom heiligen Paulus, der sagte, ja, wenn es eben keine Auferstehung gab, dann ist ja unser Glaube Lug und Trug und dann verschwenden wir ja nur unsere Zeit und machen uns zum Gespött der Menschheit. Aber er ist wahrhaft auferstanden. Und der heilige Paulus hat den Auferstandenen auf dem Weg nach Damaskus erlebt und die anderen, die 12 ohnehin. Und darum sind mit Ausnahme von Johannes, der im hohen Alter auf natürliche Art und Weise verschied, haben alle das Martyrium erlebt und auf sich genommen und freudig auf sich genommen, weil sie gewusst haben, es gibt etwas danach. Weil sie gewusst haben, der Tod ist eben kein Ende. Wie gesagt, man kann materiell die Auferstehung nicht belegen. Aber man kann, indem man das Verhalten der Augenzeugen studiert und sieht, wie haben die ihr Leben danach gelebt, wie sind Menschen, die vorher eher feige waren, das muss man mal sagen, die Apostel sind Menschen wie wir, sind keine Superhelden, keine mythologischen Helden, keine Romanfiguren, sondern es sind Menschen wie wir, die auch Schwächen haben und die in dem Augenblick, wo ihr Meister verhaftet wurde, absolut die Krise bekamen und wirklich nur noch flohen und sich versteckt haben und gedacht haben, oh mein Gott, nun ist alles verloren und wir haben uns vielleicht doch geirrt, aber es ist auf jeden Fall alles verloren. Also es waren schwache Menschen wie wir alle, die auch gezweifelt haben, die Angst gehabt haben und und. Aber in dem Moment, wo sie dem Auferstandenen begegneten, war das alles vorbei. Da waren alle bereit, das Martyrium einzugehen und haben es erlebt, sind in den Tod gegangen, sind freudig in den Tod gegangen, weil ihnen klar war, aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, ihrer eigenen Begegnung mit dem Auferstandenen, das war kein Trugbild, das war Realität. Der Tod ist nicht das Ende.
Sie sagen, die Apostel waren Menschen wie wir und ein Apostel, der uns schwachen Menschen vielleicht besonders nahe steht, ist der Apostel Thomas. Der zweifelnde Thomas, wie wir immer sagen, denn auch wir modernen Menschen, wir verlangen ja immer nach Beweisen, wir wollen alles ganz genau wissen, wir wollen sehen und anfassen können. Und genau das hat ja auch Jesus zugelassen, als er dem Thomas erlaubt hat, in seine Seite zu greifen. Nun stellt sich aber die Frage, wenn es wahr ist, dass Gott Mensch geworden ist, ist es dann nicht geradezu logisch, dass er sich auch noch heute entdecken lässt, dass er Spuren hinterlässt, wie Sie sie uns jetzt im Verlaufe unserer 4 Sendungen beschrieben haben, hinterlassen hat, dass er zum Beispiel auch Bilder, Reliquien und andere Dinge hinterlässt?
Ja, natürlich. Und ich schreibe ja auch in meinem Buch, wir sind natürlich alle wie Thomas. Wir zweifeln alle. Und wir sagen alle, wenn wir nicht mit unseren Händen etwas berührt haben, etwas erlebt haben, wenn wir es nicht nachvollziehen können, dann haben wir unsere Bedenken und unsere Zweifel. Und gerade darum sind ja die Hinterlassenschaften so wertvoll, weil wir damit in Berührung kommen können mit der Menschwerdung Gottes, mit der Geschichtewerdung Gottes. Denn wenn Gott Mensch wurde, dann wurde er auch Geschichte und dann hat er auch Spuren hinterlassen. Das ist vollkommen klar. Jeder Mensch in der Geschichte, oder die meisten auf jeden Fall, haben irgendwelche Spuren hinterlassen, irgendwo. Und wenn wir dann unter dem Thomas-Syndrom leiden, unter diesen skeptisch Fragenden, dann werden wir eingeladen, ja bitteschön, dann leg eben deine Hand in meine Wunden, dann folge eben meinen Spuren, dann trete in meine Fußstapfen. Sogar die Orte der Begegnung mit dem Auferstandenen sind ja erlebbar und nachvollziehbar. Mein liebster Ort ist da immer noch die Bucht von Patka, wo wir noch die Stufen sehen, die geschildert werden im Johannesevangelium, wo wir den Felsen sehen, auf dem der Herr die Fische gebraten hat und wo wir uns sehr gut plastisch vorstellen können, wie Petrus den Herrn sah und voller Begeisterung, er war ja ein sehr temperamentvoller Mensch, hineinsprang in den See und schon vorschwamm, weil er einfach nicht mehr abwarten konnte, bis das Boot anlegte. Und das sind also, wie gesagt, wirklich greifbare Orte, das sind keine Fantasieorte. Natürlich, wir können heute noch mit dem Herrn in Kontakt kommen, deshalb Jesus ist ja überall präsent, präsent in jeder Kirche in Gestalt der Heiligen Eucharistie. Und wir können Reliquien erforschen, wir können im Gebet mit ihm in Kontakt kommen. Er ist zwar gestorben, aber eben auferstanden und aufgefahren in den Himmel, das bedeutet in die Ewigkeit. Und er hat versprochen, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Und er hat auch versprochen, auch die Mächte der Unterwelt können meine Kirche nicht überwinden. Und da können die Medien so viel schreiben, wie sie wollen. Da können so viele Skandale von schwarzen Schafen und gefallenen Engeln, muss man mal sagen, an die Öffentlichkeit kommen. Die Kirche wird weiter bestehen, weil er in ihr lebt und weil er in ihr präsent ist und weil wir ihm dort begegnen können. Darum ist im Endeffekt natürlich auch eine Spurensuche, ist auch ein Buch wie meines, nur etwas für die Skeptiker, für die Menschen, die greifen wollen. Aber glaubensnotwendig ist nur die Begegnung mit dem lebendigen Herrn in der Eucharistie.
Herr Hesemann, Sie haben uns in den vergangenen 4 Sendungen die Ergebnisse Ihrer Forschungen, Ihrer historischen, archäologischen Forschungen dargelegt. Sie sind dabei streng wissenschaftlich vorgegangen, das betonen Sie immer wieder. Aber das reklamieren auch die Vertreter der sogenannten historisch-kritischen Methode für sich, die allerdings zu ganz anderen Ergebnissen gekommen sind, die in Jesus eben nur noch ein großartigen Menschen sehen, einen wunderbaren Sozialreformer, aber eben nicht Gottes Sohn, den Erlöser, und damit auch vom Glauben an die Kirche abgerückt sind. Wie ist das bei Ihnen? Welche Auswirkungen haben Ihre Erkenntnisse auf Ihren Glauben gehabt?
Sie haben meinen Glauben vertieft. Die sogenannte historisch-kritische Methode ist ja eine Methode, die Archäologie nicht mit einbezieht. Da geht es nur um Literaturkritik. Dann geht es um die Frage, wie entstanden die Evangelien. Und dann wird ein Dogma in den Raum gestellt, das Dogma einer materialistischen Weltschau, in der es Dinge wie Prophetie nicht geben darf. Und weil in den Evangelien die Zerstörung des Tempels vorausgesagt wurde, hat man dann die Evangelien spät datiert, eben in die Zeit nach der Entstehung des Tempels. Wir können nicht auf der einen Seite Christen sein und glauben und auf der anderen Seite das Wirken Gottes in der Geschichte in Frage stellen oder ablehnen. Da gehen auch Teile der Theologie einfach einen Irrweg. Christsein bedeutet, man glaubt daran, dass Gott Geschichte wurde und auch in die Geschichte eingegriffen hat und in der Geschichte und durch die Geschichte wirkt. Wir haben genügend Beispiele, auch ich nenne immer Fatima, wo 3 analphabetischen Hirtenkindern in einem Dorf in den Bergen von Portugal bedeutende Ereignisse des 20. Jahrhunderts, vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges über den Aufstieg und Fall der Sowjetunion, über das Papstattentat vorhergesagt wurden. Die wurden zum Glück früh genug aufgeschrieben und darum kann heute niemand behaupten, die Geschichte von Fatima wäre erst am 21. Jahrhundert niedergeschrieben worden, nachdem die Ereignisse eingetroffen sind. Aber im Fall der Evangelien wird das behauptet. Nun sage ich, wenn die Mutter des Herrn in einer Erscheinung schon so viel konkret und korrekt vorhersagen konnte, wie hat dann der Sohn, der Mensch, Gott, die Zukunft klar gesehen und voraussagen können? Und darum stellt sich mir das Problem nicht, dass eine Vorhersage der Tempelzerstörung, wie wir sie schon in den Psalmen und im Alten Testament finden, nur nebenbei gesprochen, auch eben von dem historischen Jesus von Nazareth ausgesprochen wurde. Der andere ist der Punkt der Wunder. Es wird in Frage gestellt, das Wunder gesetzt worden. Nun bitteschön, bei jeder Heiligsprechung und jeder Seligsprechung werden Wunder dokumentiert. Wir haben in den Akten der Vatikanischen Seligsprechungskongregation oder Heiligsprechungskongregation tausende gut dokumentierter Fälle, wo einfach die Schulwissenschaft keine Erklärung für eine durch das Gebet, durch die Anrufung von einem Heiligen bewirkte Heilung haben. Ja, bitteschön, wenn schon die Heiligen, die ja nur in der Nachfolge Christi standen, Wunder wirken können, wie sehr hat er Wunder wirken können? Und so merken wir, wenn wir uns wirklich offen, ohne eine Verankerung in irgendeinem Weltbild, einem offenbar überholten Weltbild stehen, haben wir keine Probleme mit den Schilderungen der Evangelien. Wir haben sie nur, wenn wir von diesem materialistischen Dogma ausgehen, dass es eben keinen Eingriff Gottes in die Geschichte geben kann und darum auch keine Wunder und darum auch keine Prophezeiungen. Also da muss ich sagen, dieses Denken habe ich überwunden, das habe ich auch nie vertreten. Aber, wie gesagt, die historisch-kritische Methode lehnt die Archäologie ab. Bultmann, meinetwegen, einer der Väter dieser Methode, hat sein Leben lang sich strikt geweigert, ins Heilige Land zu fahren. Warum? Weil die Fakten dort sein Modell ja widerlegen würden. Die Fakten, die archäologischen Fakten belegen, die Evangelisten haben Augenzeugenberichte verwendet und alles geschah in einem sehr klar, sehr realistisch umsteckten Raum, den man erforschen kann, den man ausgraben kann. Mit jedem Spatenstich wurde ein Stück von diesem Weltbild zerstört und wurde die Wahrheit der Evangelien bestätigt. Und das ist eine wunderbare Erkenntnis, denke ich mal, gerade für den Gläubigen, weil die Beschäftigung damit kann den Glauben vertiefen, kann den Vorstellungen, die wir haben, etwas mehr an Tiefe geben. Die Topographie und die Archäologie im Heiligen Land wird ja auch das fünfte Evangelium genannt, weil wir vieles viel tiefer verstehen, wenn wir die Begebenheiten im Heiligen Land betrachten und wenn wir jüdische Sitten und Gebräuche meinetwegen studieren und. Also wir verstehen die vier Evangelien tiefer und wir bekommen genügend Hinweise auf ihren Wahrheitsgehalt quasi auf dem silbernen Tablett serviert. Wir müssen nur bereit sein, die Augen aufhalten und bereit sein, uns darauf einzulassen.
Das war Weltkirche aktuell über archäologische und andere geschichtswissenschaftliche Beweise für die Historizität der Evangelien. Haben wir heute und in den vergangenen 3 Wochen gesprochen mit dem Historiker Michael Hesemann. Das alles und mehr können Sie nachlesen in seinem Buch Jesus von Nazareth, Archäologen auf den Spuren des Erlösers. Erschienen ist es beim St. Ulrich Verlag und kostet 22 Euro. Ab heute können Sie auch diese 4-teilige Reihe unentgeltlich auf Hör-CD bestellen. Anruf genügt unter Telefon 089 für München 6424888 und die 0. Michael Hesemann hat bereits sein nächstes Buch fertiggestellt, diesmal über die Gottesmutter Maria. Und mehr dazu dann im Verlauf des nächsten Jahres in unserer Sendung oder auch schon beim Kongress Treffpunkt Weltkirche 2011, zu dem wir alle Hörer herzlich einladen. So viel für heute, eine gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute für das kommende Jahr wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.